NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Mai 1868. Alfred Nobel erhält das Patent für Dynamit.
Verborgen zwischen Hügeln und Heidelandschaft lugen rund 30 Kilometer südöstlich von Hamburg die Ruinen eines alten Fabrikgebäudes aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Hier am Elbufer bei Geesthacht, wo heute das Atomkraftwerk Krümmel steht, wurde vor rund 150 Jahren eine Erfindung gemacht, die das Gesicht der Welt nachhaltig verändern sollte. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Bauen von Straßen und Tunneln eine mühselige Arbeit. Sprengungen sind nur mit dem nicht besonders starken Schwarzpulver möglich, bis der Schwede Alfred Nobel das Dynamit erfindet.
Ja, es ist eigentlich der Urknall,
sagt Rolf Landmann, Sprengmeister und Vorstandsmitglied des Deutschen Sprengverbands.
Das Wirken von Alfred Nobel war der Startpunkt einer Entwicklung, die unsere Gesellschaft in den Industriezeitalter geführt hat. Damit ist wirklich ein Prozess in Gang gesetzt worden, der es überhaupt erst ermöglicht hat, bestimmte Verkehrswege herzustellen, die also über kleinräumiges Denken hinausgeführt haben.
Das Geschäft mit dem Sprengstoff ist Alfred Nobel gewissermaßen in die Wiege gelegt. 1833 in Stockholm geboren, wächst Alfred zum größten Teil in St. Petersburg auf, wo sein Vater ein erfolgreiches Unternehmen für Geschütze und Sprengminen aufgebaut hat. Alfred erhält den besten Privatunterricht und tritt, wie seine Brüder, in das Geschäft des Vaters ein. Dort dreht sich fast alles um die optimale Sprengung.
Sprengstoffe funktionieren stets nach demselben Prinzip. Sie sind feste oder flüssige Stoffe, die durch einen äußeren Reiz zu einer schlagartigen Gasumsetzung angeregt werden. Je schneller die Umsetzung erfolgt, desto größer und damit stärker ist der Impuls, der dabei, zum Beispiel auf umliegendes Gestein, übertragen wird.
Als Alfred Nobel 14 Jahre alt ist, wird ein Stoff erfunden, der die Sprengkraft aller bisherigen chemischen Verbindungen in den Schatten stellt. Nitroglycerin, auch Pyroglycerin oder Sprengöl genannt. Das Zeitalter der Industrialisierung schreit geradezu nach einem solchen Stoff, der den Bergbau, den Tunnel- und Straßenbau um ein Vielfaches beschleunigen würde. Doch leider hat das Sprengöl einen Haken.
Nitroglycerin ist ein sehr schwer zu handelnder Stoff, der eben nicht einfach transportiert und eingesetzt werden kann. Ein reines Nitroglycerin ist ein sehr sensibler Stoff.
Wie sensibel, das weiß vor allem sein Erfinder, der italienische Chemiker Ascanio Sobrero, der bei Versuchen mit dem öligen Gemisch aus Salpetersäure, Schwefelsäure und Glycerin schwere Verletzungen davonträgt.
Bei einer Gelegenheit wurde ein Tropfen in einem Probierrohr erhitzt und explodierte dabei mit solcher Heftigkeit, dass die Glasscherben mich tief im Gesicht und Hände schnitten und auch andere verletzten, die in einiger Entfernung im Zimmer standen.
Sobrero rät dringend von einer Nutzung seines Sprengöls ab, da er es für unberechenbar hält. Doch das Nitroglycerin weckt Begehrlichkeiten. Wenn es gelingt, das Sprengöl beherrschbar zu machen, könnte man damit ein Vermögen verdienen. Wie viele andere ist auch die Familie Nobel fasziniert von dem neuen Sprengstoff. Besonders als die Firma in St. Petersburg vor der Pleite steht, weil der Zar die Lieferverträge kündigt. Nachdem Russland 1856 den Krimkrieg verloren hat, ist das Land durch den Pariser Frieden zur Entmilitarisierung gezwungen. Die Familie Nobel kehrt zurück nach Schweden und baut eine neue Firma auf.
Durch theoretische Erwägungen über den Ablauf bei der Explosion wurde ich zu einem Prinzip geführt, das ich bereits geahnt hatte. Nämlich, wenn man eine höchst unbedeutende Menge Pyroglycerin zu plötzlicher Explosion bringt, dann muss diese sich durch einen Schlag und durch Wärme durch die ganze Masse fortpflanzen.
Alfred beschäftigt zunächst vor allem die Frage, wie das Nitroglycerin kontrolliert gesprengt werden kann. Denn obwohl das Sprengöl ungemein stoß- und schlagempfindlich ist und bei zu hohen Temperaturen explodiert, ist das Hervorrufen einer gezielten Explosion gar nicht so einfach. Deshalb tüftelt Alfred an einem Initialzünder.
Das war eine Riesenarbeit und eine Riesenforschungsleistung,
sagt Chemieprofessor und Nobelbiograf Fritz Vögtle.
Und immer mit dem Nitroglycerin, was jede Sekunde losgehen kann. Es könnte gut sein, dass der Nobel noch nach einem halben Jahr Umgang mit Nitroglycerin oder früher tot hätte sein können und die ganze Entwicklung hätte jemand anders machen müssen.
Die Erfindung des Initialzünders gelingt Nobel. Durch eine Zündschnur wird eine kleine Menge Schwarzpulver zur Explosion gebracht, die gezielten Druck auf eine Ladung Nitroglycerin ausübt und es wunschgemäß zur Explosion bringt. Nobel scheint der Beherrschbarkeit des Sprengöls einen Schritt näher gekommen zu sein, doch es ist ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Im Herbst 1864 kommt es im Stockholmer Unternehmenssitz der Familie Nobel zu einem verheerenden Unglück. Alfreds jüngster Bruder Emil, der gerade erst sein Abitur gemacht hat, kommt dabei ums Leben.
In der Hauptstadt nahm man das Unglück durch einen heftigen Knall wahr und durch eine große gelbe Flamme, die zum Himmel stieg. Von der Fabrik war nichts übrig als einige rauchgeschwärzte Trümmer, die verstreut herumlagen. Das Entsetzlichste war jedoch der Anblick der verstümmelten Leichen, die über den Unglücksplatz verstreut lagen. Man sah keine gewöhnlichen Leichen, sondern formlose Massen von Fleisch und Knochen, die weniger oder keine Ähnlichkeit mit einem Menschenkörper hatten.
Der Unfall hat Konsequenzen. Das Land Schweden untersagt die Herstellung und Lagerung von Sprengöl in der Nähe besiedelter Gebiete. Und Alfreds Vater, der Leiter des Nobelschen Familienimperiums, erleidet einen Schlaganfall. Alfred jedoch macht unbeirrt weiter. Denn trotz der Unbezähmbarkeit und Zerstörungskraft des Nitroglycerins steigt die Nachfrage. Aufgrund der schwedischen Vorbehalte zieht Nobel nach Deutschland. Auf dem Krümmel in der Gemeinde Geesthacht bei Hamburg eröffnet der 31-Jährige die Firma Alfred Nobel & Co. Wie sein Vater wird er Geschäftsmann und Erfinder in einem.
Also der Mann muss extrem vorsichtig gewesen sein und auch sehr guter Chemiker. Und er hat es ja transportiert in der Aktentasche bei Reisen in Glasflaschen von mehreren Gramm. Bei jeder Explosion wäre er 10-mal tot gewesen.
Nobel, der neben Schwedisch, Russisch, Englisch und Französisch auch fließend Deutsch spricht, erweist sich als hervorragender Geschäftsmann. Doch leider schießen nicht nur die Auftragszahlen in die Höhe, sondern auch die Fabrik in Geesthacht, sowie Schiffe, Eisenbahnen und Ochsenkarren, die das gefährliche Sprengöl transportieren. Unter Hochdruck arbeitet Nobel deshalb weiter daran, Nitroglycerin handhabungssicherer zu machen.
Und dann hat er ein Floß gekauft und hat es auf dem See weitergeführt. Das ist unglaublich, das würde niemand heute mehr machen.
Auf einem Floß in der Elbe experimentiert Nobel mit verschiedenen Materialien, die das Nitroglycerin zähmen sollen. Er mischt das empfindliche Sprengöl mit Sägespänen, mit Zement, mit pulverisierter Kohle und entdeckt schließlich Kieselgur.
Kieselgur ist ein pulverisiertes Sediment, das aus den Überresten fossiler Kieselalgen besteht. Nimmt Kieselgur Nitroglycerin auf, so wird dieses in die porösen Skelette der fossilen Algen gesogen, dort in einer Art Kammersystem festgehalten und dadurch stabilisiert.
Nach einigen Experimenten kommt Nobel zum Mischungsverhältnis 3:1 von Nitroglycerin und Kieselgur. Das Nitroglycerin verliert so nur ein Viertel seiner Sprengkraft, ist aber gleichzeitig völlig unempfindlich gegen Erschütterungen. Nobel füllt die breiige Mischung in Papprollen und versieht sie mit dem von ihm erfundenen Initialzünder. Seine neuartige Sprengstoffmischung nennt er Dynamit, nach dem altgriechischen Wort für Kraft, Dynamis. Nobel lässt das Dynamit patentieren, in Europa und am 26. Mai 1868 auch in den USA.
In der Tat ist es zunächst angewandt worden, in New York bei Unterwassersprengungen, auch in der Schweiz beim Gotthardtunnel und so. Das ist völlig unverzichtbar, ne? Die Tunnels hätte man nie bauen können.
In fast allen europäischen Ländern gründet Alfred Nobel Dynamitfabriken und ist damit äußerst erfolgreich.
Also er hat mit dem Nitroglycerin enorm experimentiert, sonst hätte er auch nicht die anderen Sprengstoffe, die ja nachher viel wichtiger wurden, herstellen und optimieren können. Die Sprenggelatine ist wahrscheinlich heute viel wichtiger als das Dynamit.
Längst könnte sich Nobel mit seinem Reichtum zur Ruhe setzen. Doch er ist ein Rastloser. Nach Erfindung des Dynamits und der Sprenggelatine arbeitet er an Sprengstoffen für den militärischen Gebrauch. Das Erstaunliche daran, Nobel ist kein Militarist. Mit der Friedensaktivistin Bertha von Suttner verbindet ihn sogar eine enge Freundschaft.
Zusammen mit der Bertha von Suttner hat er ja pazifistische Schriften verfasst und die sehr unterstützt auch finanziell. Also war schon offenbar ein Wesenszug von ihm, eigentlich für den Frieden zu arbeiten. Aber gleichzeitig hat er dann den Waffen konstruiert und das Dynamit und solche Sachen entwickelt. Also viel Widersprüchliches zweifellos in ihm vorhanden gewesen.
Ich bin ein Misanthrop und doch äußerst wohlwollend, habe mehr als eine Schraube locker und bin ein Superidealist, der Philosophie besser verdaut als Essen.
In der Tat schlagen in Nobels Brust schon von Kindheit an zwei Seelen. Eigentlich wollte der sprachbegabte und stets kränkliche Alfred Literat werden, doch diese Flausen hatte ihm der Vater schnell ausgetrieben und ihn zu einem höchst effektiven Mitglied der Erfinder- und Unternehmerfamilie Nobel gemacht. An Alfreds lebenslanger Liebe zur Literatur ändert das nichts. Seine Schwärmerei für die englische Romantik spiegelt Nobels düstere Grundtönung wider. Nobelbiograf Fritz Vögtle.
Er war ja ein sehr tiefsinniger und im Grunde trauriger Mensch und hat immer Selbstzweifel gehabt und hat sich immer auch verzogen, ist fluchtartig abgereist und war immer schwermütig, sein ganzes Leben lang und depressiv wahrscheinlich auch.
Alfred Nobel meldet im Laufe seines Lebens 355 Erfindungen zum Patent an, vom verbesserten Barometer bis zum künstlichen Gummi. Doch vor allem seine Erfindungen im Bereich der Sprengstoffe sind es, die die Welt verändern. Und das nicht nur zum Guten. Nach seinem Tod will der kinderlose und unverheiratete Nobel deshalb umso mehr dazu beitragen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird.
Ich möchte testamentarisch einen Teil meines Vermögens als Preis bestimmen, der alle 5 Jahre jenem oder jener zuzusprechen wäre, welcher oder welche die Friedfertigung Europas um den größten Schritt vorwärts gebracht hat. Sagen wir 6-mal im Ganzen. Denn wenn es in 30 Jahren nicht gelungen ist, das gegenwärtige System zu reformieren, müsste man einfach zur Barbarei zurückkehren.
In der Frage, wie die Förderung des Friedens am effektivsten zu erreichen ist, bleibt Nobel bis zum Schluss Misanthrop, wie der Briefwechsel mit der Friedensaktivistin Bertha von Suttner zeigt.
Meine Fabriken werden vielleicht dem Krieg noch früher ein Ende machen als ihre Friedenskongresse. An dem Tag, wo 2 Armeen sich gegenseitig in einer Sekunde vernichten können, werden wohl alle zivilisierten Nationen vor einem Krieg zurückschrecken und ihre Truppen auflösen.
Nobels Abschreckungsplan geht nicht auf. In 2 Weltkriegen massakrieren sich die gleich starken Armeen und verursachen Millionen von Toten. Nobels Fabrik in Geesthacht wird dabei zur größten Sprengstofffabrik Europas. Doch all das erlebt Alfred Nobel nicht mehr. Er stirbt 1896 im Alter von 63 Jahren. Bis heute werden, wie in seinem endgültigen Testament verfügt, jährlich an seinem Todestag Preise an jene verliehen, die der Menschheit den größten Nutzen im Bereich der Physik, Chemie, Medizin, Literatur und des Friedens gebracht haben. Doch Nobel lebt auch heute noch in seiner größten Erfindung weiter. Inzwischen gibt es zwar auch andere Sprengstoffe, aber auch Dynamitsprengstoffe sind nach wie vor im Einsatz. Dank Nobel sind die Sprengstoffe handhabungssicher. Doch auch heute noch müssen gefährliche Grundstoffe wie das sensible Nitroglycerin irgendwo hergestellt werden. Sprengmeister Rolf Landmann.
Es gibt in Europa eine Handvoll Produktionsstätten, wo sowas überhaupt noch gemacht wird. Natürlich, wir haben heute in der Produktion keine Leute mehr, die während des Produktionsprozesses in Räumen sind, wo früher Menschen direkt am Material waren, weil es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal auch Unfälle gab, in denen solche Produktionsstätten zerstört worden sind. Aber das Prinzip ist im Wesentlichen das gleiche.
Und noch etwas ist seit Nobels Zeiten gleich geblieben für alle, die mit Sprengstoffen hantieren.
Es gibt bei uns, also bei Menschen, die damit gewerblich umgehen, gibt es mit Sicherheit eine Herausforderung, ist die, dass man sich den Respekt behält vor dem, was man da tut. Ich bin selber Vater von 4 Kindern und liebe meine Familie und ich würde mich solchen Risiken auch nicht aussetzen.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Alfred Nobel, der heute vor 150 Jahren das Patent für Dynamit erhielt. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.